Da gibt es ein Problem. Da gibt es ein dickes Problem. Schon wieder. Man würde ja hoffen, Nehemia hätte es endlich mal geschafft. Aber er kommt aus den Herausforderungen nicht raus. Die Mauer ist fast fertig, aber eben noch nicht ganz. Die feindlichen Angriffe sind sogar soweit abgewehrt. Und jetzt das. In den eigenen Reihen kommt es zu Unruhe, zu Meuterei. Eine Schieflage in den eigenen Reihen, wo sie doch das Volk Gottes sind, wo doch eigentlich alles gut sein sollte. Da sind soziale Ungleichheiten, wie wir gerade gehört haben, und diese sozialen Ungleichheiten sind zu echten Ungerechtigkeiten ausgewachsen. Irgendwann vor Jahrhunderten war das ja mal gut, als die Israeliten in das Land kamen. Und da wurde jedem so sein Land verteilt und jeder bekam seins und alle hatten, was sie brauchten zum Leben. Aber wie das dann so ist in jeder Gesellschaft, so gleich, so gerecht bleibt es nicht. Die Menschen gehen mit unterschiedlichen Temperamenten heran. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten. Vielleicht passieren an der einen oder anderen Stelle Schicksalsschläge, die die Dinge durcheinander bringen. Und auf einmal merkt man, da verschieben sich die Dinge. Wo man erst noch auf Augenhöhe war, alle auf einer Ebene, sind auf einmal welche oben und welche unten. Und selbst wenn da gar nichts Illegales geschieht unter Umständen, trotzdem merkt man, da entsteht immer mehr Ungerechtigkeit und jede Krise verschärft diese Ungleichheit. Das erleben wir ja auch im Moment in unserer Gesellschaft, wie Ungleichheiten verschärft werden. In diesem Fall heißt das, es gibt Menschen, die haben schon gar keinen Grundbesitz mehr. Die müssen arbeiten für ihr Brot auf fremdem Land und um ihre vielen Kinder zu ernähren, je mehr das sind, schaffen sie das nicht durch ihre Händearbeit. Und das Einzige, was ihnen bleibt, ist quasi ihre Kinder anderen als Sklaven zu verkaufen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt andere, die haben durchaus Grundbesitz, aber trotzdem wird es bei ihnen knapp. Und sie müssen ihr Land verpfänden an andere. Und dann gibt es schließlich noch das, was über allen liegt, die Königssteuer, die sie abzugeben haben. Und die auch, wenn man wenig hat, ganz schön heftig drückt. Die Menschen leiden und man merkt das, Frauke hat uns das vorgelesen, wie sie in die Bedrulle gekommen sind, wie eng es geworden ist und sie sagen, wir schaffen es einfach nicht mehr so zu leben. Und es geht durchaus nicht nur ums Geld. Hier in dieser Übersetzung heißt es, einige unserer Töchter sind zu Sklavinnen geworden. In anderen Übersetzungen heißt es, sie sind erniedrigt worden. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass es da auch sexuelle Abhängigkeiten gab. Da ist etwas nicht mehr in Ordnung. Und es schreit zum Himmel, dass es so aussieht mitten in Gottes Volk. Das ist erstmal ernüchternd. Man würde dich doch so wünschen, so das Weltbild stimmt, da draußen, da ist es irgendwie schwierig und schlecht und da sind die Menschen gemein und ungerecht, aber wir hier drinnen, bei uns, da müsste es doch eigentlich. Aber nein, es ist nicht gut. Es ist nicht gut im Volk Gottes. Und ich glaube, es hilft uns auch nicht, zum Beispiel in der jetzigen Situation irgendwie auf die katholische Kirche zu zeigen und sagen, die da bei denen. Ich glaube, wenn wir bei uns gucken, gibt es genauso Situationen, wo wir merken, das ist nicht gut. Da ist nicht alles heil. Da ist nicht alles heilig in unseren Beziehungen. Auch wenn das nicht so diese krassen Formen annimmt, wie es hier ist. Aber allein an einer christlichen Schule zu arbeiten oder in einer christlichen Firma oder christlich geführten Firma zu arbeiten. Da wird man merken, ich bin hier nicht auf der Insel der Seligen. Auch hier gibt es Unterschiede, auch hier gibt es Machtspiele, auch hier gibt es ein Gefälle. Das alles ist nicht der Garant dafür, dass alles gut geht. Und es ist bitter, dem ins Auge zu sehen, so wie Nehemia dem jetzt ins Auge sehen muss. Die, die eigentlich miteinander anpacken wollen und müssen, damit das große Projekt fertig wird, die sind untereinander so uneins, dass das die Arbeit blockiert. Es ist bitter, dem ins Auge zu sehen, und trotzdem ist das der erste Schritt dafür, dass etwas heil werden kann. Solange ich wegschaue, kann sich nichts verändern. Und Nehemia schaut hin. In den nächsten Versen heißt es, als ich ihre Klagen und diese Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Ich dachte gründlich über all das nach. Dann zog ich die einflussreichen Leute und die führenden Männer zur Rechenschaft. Ich sagte zu ihnen, was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Dann berief ich ihretwegen eine große Versammlung ein. Also das Erste, was da ist, ist Zorn. Er ist echt wütend über das, was er hört. Und er denkt, wie kann das sein? Aber er schlägt aus diesem Zorn nicht irgendwie drauf, sondern ich dachte gründlich über all das nach. Wenn man das ganz genau übersetzt in der Elberfelder und der Zürcher Bibel, ist das sehr schön übersetzt mit mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Ist das nicht eine schöne Übersetzung? Mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Also er bleibt nicht nur irgendwie im Kopf und denkt, was muss man da tun, welche Gesetze gelten, sondern er geht wirklich in die Mitte seines ganzen Seins. Und wenn man die biblischen Begriffe sich anschaut für Herz, dann, oder diesen Begriff anschaut, dann ist es nicht nur so eine Gefühlssache, sondern wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie wirklich das Zentrum der Person, ja, mit den Gefühlen, aber auch der Verstand, der sitzt auch im Herzen. Und der Wille sitzt im Herzen. Unser Fühlen, Wollen, Verstehen, all das ist in diesem Herzen drin. Und es ist gut, dass Nehemia das alles zusammennimmt. Und wenn man sagt, mein Herz ging mit sich zu Rate, kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass das, was er fühlt und das, was er denkt und das, was er will, dass das so miteinander in Kommunikation ist, um zu gucken, wie kann es denn weitergehen. Und es ist gut, wenn wir auch all diese Komponenten immer wieder hineinnehmen in schwierigen Situationen, in unser Nachdenken. Dass unser Herz mit all seinen Facetten mit sich zu Rate geht. Und nach diesem Nachdenken und zu Rate gehen, da geht er erstmal zu denen, die es betrifft, als Täter in dem Fall, zu den einflussreichen Leuten, den führenden Männern und sagt denen erstmal ganz klar, was seid ihr nur für Wucherer? Erstmal direkt ins Einzelgespräch. Und auch dabei belässt er es nicht, sondern er berief eine große Versammlung ein. Also er geht so mehrere Schritte, um irgendwo dieser Situation Herr zu werden. Was seid ihr nur für Wucherer, die ihr ganzes Volk belasten? Ich lese mal weiter. Er sagt dann in dieser großen Versammlung, wir haben Leute aus unserem eigenen Volk freigekauft, die zuvor an andere Völker verkauft worden waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr sie jetzt wieder verkaufen, damit wir sie noch einmal zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Ich fuhr fort, das, was ihr da macht, ist nicht gut. Solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht? Sonst macht ihr uns nur zum Gespött anderer Völker, die unsere Feinde sind. Meine Verwandten, meine Leute und auch ich, auch wir haben Geld und Getreide verliehen. Wir wollen den Leuten nun ihre Schulden erlassen. Gebt auch ihnen heute ihre Felder und Weinberge, ihre Olivenbäume und ihre Häuser zurück. Erlasst ihnen die Rückgabe von allem, was ihr ihnen geliehen habt. Geld, Getreide, Traubenmost und Olivenöl. Nehemia klagt deutlich an, aber er zeigt auch gleich eine Möglichkeit, wie es weitergehen kann. Er klagt an und erinnert dabei an das, was Gott seinem Volk eigentlich geboten hat. Er hat ihnen nämlich geboten, da, wo Israeliten in Sklaverei in anderen Völkern geraten, dass sie da so weit wie möglich freigekauft werden und nicht in dieser Sklaverei bleiben. Und schon gar nicht soll es passieren, dass im eigenen Volk Sklaverei entsteht. Und Gott hat auch Regelungen gegeben, weil es eben so ist, dass in jeder Gesellschaft immer Ungleichheiten entstehen, hat Gott Regeln gegeben, die das immer wieder zurückführen zum Ausgangspunkt. Da gibt es das Sabbatjahr und da gibt es das Erlassjahr, sodass alle 7 Jahre und nach 7 mal 7 Jahren nochmal im 50. Jahr immer wieder so Stellschrauben sind, um ein Stück mehr zurückzukommen zur Gerechtigkeit. Bis dahin, dass im 50. Jahr tatsächlich alles Land, was jemand verpfänden, verkaufen musste, tatsächlich dem ursprünglichen Besitzer wieder zugefallen ist. Und das war so wie ein sozialer Reset-Knopf. Es soll nicht die Schere immer weiter auseinandergehen und immer weiter, sondern ja, sie wird auseinandergehen, das bleibt nicht aus, aber dann fangen wir wieder neu an und dann fangen wir wieder neu an. Das war die Vorstellung, die Gott hatte. Und das hat nicht so funktioniert. Und Nehemia merkt, diese Situation ist jetzt so dringend und so drängend, dass er nicht sagen kann, na ja, das nächste Erlassjahr kommt bestimmt, da wird alles wieder gut. Sondern er merkt, es muss jetzt was passieren. Noch heute, sagt er, gebt ihnen heute die Felder zurück, die Weinberge zurück, alles, erlasst ihnen alle Schulden, wo ihr ihnen etwas geliehen habt, heute noch. Ganz eindringlich sagt er das. Es blockiert jetzt und hier das gemeinsame Arbeiten, weil Menschen in ihrer sozialen Not so gefesselt sind, dass sie gar nicht mehr den Kopf frei haben für das, was eigentlich zu tun wäre, weil sie absolut am Existenzminimum sind. Und Nehemia macht deutlich, jetzt, heute muss etwas passieren, nicht erst irgendwann. Und dann wird auch schon deutlich, ich weiß nicht, vielleicht ist euch das aufgefallen beim Lesen, es schwankt immer zwischen wir und ihr. Es ist so ein bisschen, was macht ihr da und wir haben verliehen. Also es ist immer so ein bisschen, er sieht sich als Teil des Ganzen und er will aber auch deutlich machen, ihr müsst etwas ändern, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Er will Vorbild sein, er sagt nicht, macht ihr mal. Und meine Regeln sind so meine eigenen, können wir ja auch jeden Tag in den Nachrichten sehen. Sondern er sagt, wenn das gelten soll, wenn es diesen Erlass geben soll, dann bin ich der Erste, der das durchführt. Im zweiten Teil dieses Kapitels, ab Vers 14, gibt es so einen kleinen Zeitsprung und einen Rückblick, als Nehemia dann so später nochmal reflektiert und sagt, ich war dann irgendwann 12 Jahre lang Statthalter in Juda und was habe ich gemacht in der Zeit? Und wo er genau das beschreibt, wie er immer versucht hat, zum Nutzen des ganzen Volkes zu handeln. Da sagt er, bei der Erneuerung der Mauer habe ich mitgeholfen, ohne Grundbesitz zu erwerben. Ebenso waren dort alle meine Leute zur Arbeit versammelt. Die waren sich nicht so gut dafür. An meinem Tisch saßen regelmäßig die führenden Männer der Juden, insgesamt 150 Personen. Stolzer Mittagstisch. Dazu kamen noch die Leute, die aus den Nachbarvölkern zu uns gekommen waren. Täglich bereitete man für uns ein Rind, 6 ausgewählte Schafe und Geflügel zu. Das alles geschah auf meine Kosten. Dazu kamen alle 10 Tage verschiedene Weine in großer Menge. aber die Einkünfte eines Statthalters forderte ich zu keiner Zeit ein, die Bauarbeiten lasteten schwer genug auf dem Volk. Also da wird einmal deutlich, was Nehemia auch selber investiert und wie er selber wirklich sagt, ja, ich will, dass es den Menschen nicht zusätzlich eine Last aufgelegt wird. Warum all das? Warum? Was ist der Motor? An ein paar kleinen Stellen kommt so ein Wörtchen vor, Gottesfurcht. Auch in der Rede, die ich eben gelesen habe, das, was ihr da macht, ist nicht gut. Solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht? Ehrfurcht vor Gott. So leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, damit aus Ungerechtigkeit wieder Gerechtigkeit wird. Und wenn im Alten Testament von Gerechtigkeit die Rede ist, dann meint das nicht einer, der gerecht ist, der hält sich an alles. Oder einer, der gerecht ist, der kann die ganzen Gesetze auswendig von A bis Z. Oder einer, der gerecht ist, das ist ein ganz toller. Sondern wer gerecht ist, der lebt so, dass es für die Gemeinschaft gut ist. Gerechtigkeit im Alten Testament hat immer mit der ganzen Gemeinschaft zu tun. Gerechtigkeit gibt es nicht, ohne dass es dem anderen neben mir auch gut geht. Gerechtigkeit heißt immer so zu leben, dass nicht nur ich gut leben kann, sondern auch der andere gut leben kann. Und wir können im Neuen wie im Alten Testament lesen und merken es immer wieder, wie Gott leidenschaftlich Partei ergreift für die, die unterdrückt sind, die arm sind, die zu kurz kommen. Immer wieder. Und Jesus selbst stellt es als seinen Auftrag dar, die Gefangenen zu befreien, die Unterdrückten in Freiheit zu führen. Und dieser Motor, der sich so durchzieht, der ist auch hier bei Nehemia am Werk. Um Gottes Willen soll sich hier etwas ändern. Um Gottes Willen und um der Gemeinschaft des ganzen Gottesvolkes Willen. Und Nehemia macht es dann nochmal so richtig ernst. Denn nach seiner großen Rede sind die Leute erstmal, sagen sie, ja, ja, wir wollen alles zurückgeben und die Schulden nicht einfordern. Wir machen es so, wie du es gesagt hast. Und Nehemia scheint irgendwie zu wissen, dass solche Ja's manchmal etwas wackelig sind und dass es manchmal so Situationen gibt, wo man dann doch vielleicht einen Rückzieher macht und dann macht das noch so richtig groß. Dann rief ich die Priester herbei, in ihrer Anwesenheit ließ ich die Geldgeber schwören, ihr Versprechen einzuhalten, auch leerte ich die Taschen meines Gewands aus, dabei sagte ich, genauso soll Gott jeden, der sein Wort nicht hält, aus seinem Haus und Besitz hinauswerfen, leer und hinausgeworfen, so steht er dann da. Also er macht es nochmal so richtig mit den Priestern dabei, das macht nochmal so deutlich, ihr sagt das hier vor Gott, wenn ihr Ja sagt, und er macht dann noch diese Zeichenhandlung mit der ausgeschüttelten Tasche und sagt so, ihr seid so ausgeschüttelte Leute, wenn ihr euch nicht an das haltet, was ihr jetzt versprecht. Also Nehemia meint es sehr, sehr ernst und er versucht es den Leuten in diesem Ernst weiterzubringen. Eine Geschichte, die weit weg scheint auf der einen Seite. Und doch habe ich mich beim Lesen und drüber nachdenken gefragt, gibt es nicht manches davon auch bei uns? Gibt es das auch bei uns, dass Schieflagen entstehen? Dass es auf einmal ein Oben und Unten gibt, wo es eigentlich nicht sein sollte? Man kann das Ganze ganz groß denken, global denken. Hier bei uns haben wir das nicht so, wir haben keine Hausangestellten in der Regel und Sklaven schon gar nicht hier vor Ort. Aber wenn wir mal überlegen, wie es weltweit aussieht, wo an anderer Stelle auf der Erde irgendwelche Sklaven dafür arbeiten, dass es mir gut geht, dann merken, wie wir sehr wir auch in Ungerechtigkeiten verstrickt sind, auch wenn wir es gar nicht wollen. Und manchmal auch hilflos uns diesen Mechanismen gegenüber fühlen. Und trotzdem ist es etwas, was zum Himmel schreit, was zu Gott schreit, wo er sich wünscht, dass da Veränderung passiert. Aber auch wenn wir gar nicht global sehen, sondern auch im Kleinen, in unserer kleinen Welt, vielleicht gibt es da ja auch Menschen freizulassen. Vielleicht nicht aus der direkten Sklaverei, aber aus der Schublade, in der sie schon so lange bei mir stecken. Und es ist an der Zeit, sie endlich mal freizulassen, weil diese Schubladen unser Miteinander blockieren, weil diese Schubladen auch das, was wir gemeinsam tun wollen, blockieren. Erleben wir oder agieren wir so, dass wir anderen Lebensraum nehmen, dass wir Macht ausspielen, dass wir uns entfalten auf Kosten anderer? Lebe ich so, wie es vom Alten Testament her als Gerechtigkeit gedacht ist, so, dass es auch dem anderen neben mir gut geht? Ich glaube, jeder von uns kann nur für sich selbst hinhören. Ist da etwas, was mir Gott, was mir Jesus aufs Herz legen will? Gibt es etwas, wo ich nicht sagen kann, ja, ja, irgendwann wird sich das regeln, sondern wo ich merke, das ist heute noch dran, sonst blockiert das, sonst zerstört es die Gemeinschaft. Und das Schöne ist, wir, die wir in neutestamentlicher Zeit leben, die wir Jesus kennen, wissen, dass wir aus seiner Auferstehungskraft leben können, dass seine Auferstehungskraft gilt und trägt auch da, wo zwischenmenschlich etwas kaputt gegangen ist. Von ihm kommt die Kraft, dass da ganz neues Leben hineinkommen kann. Leben, das dann auch Ausstrahlung hat. Diese Geschichte damals bei Nehemia hat ein wunderbares Ende. Da sagte die ganze Versammlung Amen und lobte den Herrn. Das Volk hielt sich an diese Abmachung. Da sagte die ganze Versammlung Amen und lobte den Herrn. Das finde ich beeindruckend. Die sagen nicht, oh Nehemia, was hast du das wieder toll gemacht, wenn wir dich nicht hätten. Nee, darum geht es gar nicht. Sie merken, dadurch, dass sie zwischenmenschlich etwas klären, ist auf einmal in der Beziehung zu Gott auch ganz neue Luft, ganz neuer Raum, ganz neues Lob, das entsteht. Da, wo wir miteinander auf den Weg kommen, wo wir miteinander Ungerechtigkeiten bereinigen, Menschen aus Schubladen entlassen oder was auch immer, wo wir zwischenmenschlich Dinge klären, wird auch unser Blick zu Gott wieder freier, werden wir ganz neu fähig, Gott zu loben. Wie wunderbar. Und wir haben es eigentlich gerade schon gesungen. Belebt dein Werk, gib neuen Gnadenschein. Dir wird dafür dann Preis und Ehr und uns der Segen sein. Amen.